Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Wurdet ihr schon mal so richtig vor den Kopf gestoßen? Also ich meine jetzt im Sinne von, dass euch jemand völlig irritiert zurückgelassen hat, einfach weggegangen ist und ihr dann vieles gar nicht mehr einordnen konntet, was ihr vorher so gehört habt, was ihr miteinander erlebt habt, was ihr so erwartet habt, weg. Der andere war weg, er oder sie. Und zurück bleibt Frust, Ärger, Irritation. Jesus damals hat bei seinen Jüngern Andeutungen gemacht, dass er bald weggehen wird. Und wir sind in Johannes ab Kapitel 13 in den sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Und das ist schön zu sehen, dass Jesus einen ganz anderen Weg geht. Er geht nicht einfach weg, sondern er redet mit seinen Jüngern sehr ausführlich. Und wir haben das verfolgt, dieses Gespräch, und wir sind noch mittendrin. Warum redet er so ausführlich mit ihnen? Damit sie sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlen. Damit sie sich nicht ärgern, damit sie nicht frustriert sind. Und ich möchte mit euch nochmal die Worte von Jesus lesen, die wir beim letzten Mal vor 14 Tagen betrachtet haben. Er beschreibt selbst, warum er so mit ihnen redet. Er sagt in Johannes 16, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt aber die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dies aber habe ich euch zu euch geredet, damit, wenn die Stunde gekommen ist, ihr euch daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch von Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch war. Und das ist so der Einstieg jetzt für unser Thema heute. Dies aber habe ich euch von Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch war. Und unser Predigttext heute beginnt mit diesen zwei Worten, die bei den Aposteln Aufmerksamkeit erregt haben. Sie fangen an mit den zwei Worten, jetzt aber. Jetzt ändert sich was, jetzt aber. Und dann sagt Jesus weiter, jetzt aber gehe ich hin, zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Leute, was ist das für eine Andeutung gewesen damals? Dieses Jetzt aber. Jesus, du gehst? Also nach so einer Ankündigung, dass wir verfolgt werden, das hat er gerade gesagt, auch leiden müssen und es besteht die Möglichkeit, dass wir sterben werden, weil wir dir nachfolgen. Du gehst? Was soll das bedeuten? Wie soll das gehen, Jesus? Das schaffe ich nicht. Ich werde versagen, ich werde kneifen, das werde ich nicht durchhalten. Du gehst? Was werden wir nicht durchhalten? Sie werden die Fragen gehabt haben, woher soll ich denn den Mut nehmen? Woher soll ich die Kraft bekommen? Woher soll ich die Risikobereitschaft bekommen? Mich verfolgen zu lassen, töten zu lassen. Woher bekomme ich dann Verständnis im Glauben, wenn du weg bist? Woher nehmen, wenn ich stehe? Nun können wir sagen, dass diese Rede tatsächlich damals zunächst an die Apostel ging und sagen, das ist ja alles weit weg von uns. Aber immer werden wir auch in der Schrift auch daran erinnert, dass wir einen ähnlichen Weg gehen werden wie die Apostel damals. Was sagt Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 2? Alle aber, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Oh, we don't like it. Also das, was Jesus hier sagt, ist auch für uns. Ist auch für uns, das ist wichtig, es ist elementar, es ist grundlegend. Denn er ist nicht mehr hier. Er wird weggehen, aber wir sind es noch. Ich sehe euch ja. Wir sind hier. Was sagt er also damals seinen Aposteln und was können, was müssen wir heute daraus lernen? Ich möchte euch drei Gedanken aus dem Text herausnehmen. Und der erste Gedanke ist zunächst mal, was die Apostel gesehen haben. Sie wurden sehr ernüchtert. Da war Ernüchterung. Jesus wird weggehen. Es wird sich was ändern. Der amerikanische Dichter und Schriftsteller Charles Bukowski hat mal diesen Satz gesagt, den fand ich sehr treffend. Es gibt keine größere Lehre, also mit EE geschrieben, als wenn jemand in dein Leben tritt, alles durcheinander bringt und dann wieder geht. Und Jesus hat einiges durcheinandergebracht bei den Jüngern. Er hat die Apostel aus ihrem Alltag rausgeholt, aus ihrem Job rausgeholt, ihnen vom Reich Gottes erzählt, ihnen viel Neues gesagt, ihnen das Alte Testament erklärt, hat ihnen gesagt, dass sich vor ihren Augen hier etwas erfüllt. Er hat sie gelehrt über das, was gerade passiert. Er hat auch einiges gesagt, was sie irritiert hat, bis hin zu seinen letzten Aussagen, dass seine Apostel verfolgt und getötet werden können. Wenn ihr dabei gewesen wärt, hätte das nicht Fragen in euch ausgelöst? Wir gucken ja immer so zurück. Die Apostel standen erst mal da. Stellen wir uns mal dazu in diesen Kreis, versuchen in die Situation damals zu gehen. Jesus sagt, jetzt aber werde ich gehen. Jesus wartete mit dieser Information bis zum Ende seines Weges. Er hat vorher gesagt, dies habe ich euch von Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch war. Er weiß also, was er tut und was er wann wie sagen wird. Und er sagt ihnen es jetzt. Ich werde gehen. Deswegen Abschiedsreden. Warum musste er diese Warnung zu Beginn seines Dienstes noch nicht erwähnen? Er war ja da. Er war gegenwärtig. Er war ihr Schutz in den 3 Jahren seines Dienstes. Aber das wird sich jetzt ändern. Und dann? Wie soll es dann weitergehen? Und darüber redet er jetzt mit ihnen. Das ist das Thema. Wie sieht die Zukunft der Apostel aus und all derer, die durch sie an Jesus glauben werden? Wie sieht das denn aus? Nein, Jesus geht nicht einfach weg. Er spricht mit ihnen über die Zukunft, über die nahe Zukunft, was in ein paar Tagen, ein paar Wochen passieren wird. Denn Fakt ist, es kommt eine neue Zeit. Jesus sagt, ich gehe. Also wenn ihr diese Serie im Johannesevangelium von Anfang an miterlebt habt, dann ist euch aufgefallen, dass Jesus in diesem Evangelium immer wieder sehr deutlich hervorgehoben hat, dass er vom Vater ausgegangen ist. Johannes 1 fängt das schon an. Er kam. Und jetzt, kurz vor seinem Weg ans Kreuz, sagt er ihnen, dass er dahin zurückkehren wird, von woher er ausgegangen ist, nämlich zurück zum Vater. Und was tun die Apostel bei diesen Worten? Sie schweigen. Jesus sagt, niemand von euch fragt mich nach dem Warum. Die Apostel schweigen zu diesen Worten. Wie heißt es hier? Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Erinnert ihr euch noch, Jesus redet auch in Kapitel 13 davon, dass er weggehen wird. Aber da sagt er, ich gehe an das Kreuz. Und dass die Jünger ihm dahin nicht folgen können. Da fragt Petrus noch, ja Herr, wohin gehst du? Und auch Thomas hat dasselbe gefragt. Aber hier bei diesem Weggehen fragt ihn keiner mehr. Und so müssen wir diesen Satz hier auch lesen. Diese Frage bezieht sich nicht auf die früheren Fragen, sondern jetzt unterbrecht ihr mich nicht, sagt Jesus, bei dieser Frage, dass ich weggehe? Fragezeichen. Warum eigentlich nicht? Es sieht hier so aus, als wären sie so sehr in ihren Gedanken versunken, was Jesus hier jetzt alles erzählt hat, mit Verfolgung und Tod und dass er weggehen wird, dass sie völlig verwirrt sind, dass sie nicht mal eine Frage stellen konnten. So war die Situation. Sie konnten das alles nicht einordnen und es hat sich eher ein Gefühl der Traurigkeit eingestellt. Das sagt Jesus hier. Ich habe euch das zu euch geredet, aber Traurigkeit hat euer Herz erfüllt. Das spricht Jesus hier an. Sie werden trauern, andere werden feiern, dass er ans Kreuz geht und bald nicht mehr da ist. Ich weiß nicht, wie und ob ich da mitgekommen wäre bei dem ganzen Turbulenz in dem Glaubensleben der Jünger damals. Ich weiß, dass viele Christen heute schon bei viel geringeren Glaubensturbulenzen kapitulieren. Das war nicht leicht. Das war die Situation. Immer war etwas Neues zu verarbeiten, immer Neues einzuordnen, nicht zu verstehen, das Glaubensleben auch hin und wieder. Und wie gut, dass Jesus hier aber jetzt sie weiter lehrt. Er nimmt sie mit. Diese Rede führt nun zu dem Teil, der die Jünger damals und uns heute sehr, sehr betrifft. Jesus, wie geht es denn jetzt weiter? Woher nehmen wir Führung? Woher bekommen wir Lehre? Woher bekommen wir Korrektur, wenn du weg bist? Woher nehmen wir den Mut, in alle Welt zu gehen und wenn nötig auch für den Glauben zu sterben? Woher nehmen wir nicht stehlen? Zumal man solche Dinge ja gar nicht stehlen kann, wie Sven es richtig gesagt hat. Woher soll das kommen? Was sagt Jesus? Ich möchte mit euch diesen Text weiterlesen, Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist nützlich für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und das ist jetzt das Zweite, eine Ermutigung. Eine Ermutigung. Ich möchte, dass wir da sehr gut hinhören, wie Jesus damals seine Apostel ermutigt hat. Weil das betrifft uns heute auch. Der Heilige Geist wird kommen. Das ist das, was er sagt. Davon hat er bereits gesprochen. Er erinnert euch noch in Johannes 14 bereits. Nehme ich das nochmal mit. Er sagte, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Schaut, und diese Verheißung konkretisiert er hier jetzt nochmal. Es wird jemand in diese neue Zeit kommen. Jesus und der Heilige Geist werden also nicht gleichzeitig auf der Erde wirken. Einer wird gehen und dann erst wird der andere kommen. Alles so in der Ordnung, wie Gott sich das vorgenommen hat. Und wir leben heute, und da sind wir jetzt wieder sehr involviert in den Text von damals, in der Zeit des Heiligen Geistes, durch den Jesus, den wir nicht mehr sehen, seine Gemeinde baut mitten in dieser Welt. Und es war daher nützlich, dass Jesus wegging, damit der Sachwalter nach seiner Erhöhung, nachdem er beim Vater war, wieder kommen konnte. Im Griechischen das Wort hier für nützlich sein ist, es wird euch fördern, es wird euch zuträglich sein, es wird euch sehr entgegenkommen. Ihr werdet es brauchen. Also das Weggehen von Jesus wird gute Ergebnisse haben. Das konnten sich die Jünger nicht vorstellen. Und das sagt er den Aposteln, die die gegenwärtigen Umstände halt als düster und angsteinjagend eher wahrgenommen haben. Was für eine Ermutigung. Ihr bleibt nicht verwaist zurück. Ich kümmere mich. Schaut, und das müssen wir auch heute wirklich begreifen. Wen meint denn Jesus hier? Um den Heiligen Geist gibt es so viel Irritierendes heutzutage auch in der Gemeinde. Kriegt davon ein bisschen mit? Also kannst du lesen, wo du willst, du findest immer wieder neue Informationen. Wir müssen aber die Schrift studieren, um ihn kennenzulernen. Wie beschreibt also Jesus diesen Geist? Das ist doch die entscheidende Frage. Nicht, welche Erfahrungen mache ich mit diesem Geist, sondern was sagt die Bibel dazu? Zunächst, er redet von einer Person. Eine Person. Ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen, dass Jesus das sagen würde, wenn der, welcher an seiner Statt kommen sollte, keine Person, sondern ein bloßer Einfluss oder eine Kraft wäre? Was wäre das für ein Ersatz? Was wäre das für eine Ermutigung? Und wäre es dann in diesem Fall denkbar und nützlich, dass Jesus sagen konnte, es sei gut, dass er, also eine göttliche Person, geht und einem bloßen Einfluss oder einer Kraft, selbst wenn auch göttlich, Platz macht, einer Kraft, nebulös? Nein, Jesus sagt ja, dass er eine göttliche Person gehen wird, aber dass eine andere ebenso göttliche Person wie er käme, um seinen Platz auszufüllen. Das ist das, was er hier sagt. Hier kommt Gott auch selbst. Pfingsten. Wir gehen ja stark auf Weihnachten zu. Christus kommt, Pfingsten, der Heilige Geist kommt. Gott ist präsent. Können wir hier nochmal genauer hinhören, damit diese Verheißung für uns wirklich zu einer Ermutigung wird und auch zu einer kostbaren Ermutigung wird und zu einer Verheißung, die im ganzen Wort Gottes eigentlich uns ermutigt, in diesem Zeitalter mutig zu leben. Der Gedanke, dass während der Abwesenheit von Jesus bis zu dem Tag, an dem er wiederkommen wird, eine ebenso göttliche Person uns genauso nah und mächtig sein wird, in unserem Herzen wohnt, die ist eigentlich atemberaubend. Die musst du mal sacken lassen, ohne jetzt mal weiterzudenken. Wir sind nie allein. Ich rede zu Christen, ich rede zur Gemeinde. Das heißt, er ist Person und diese Person wohnt in uns und geht sozusagen neben uns her, wie Jesus damals bei seinen Jüngern. Das ist die Ermutigung hier. Das ist die Ermutigung. Diese Person, die mit uns geht, wie Jesus damals mit den Aposteln gegangen ist. Wir haben über dieses eine Wort bereits nachgedacht, was hier steht für Sachwalter. Das griechische Wort, die Elberfelder übersetzt es mit Sachwalter, Luther übersetzt es mit Tröster. Aber es ist weitaus mehr. Das griechische Wort heißt Parakletos. Und ich möchte nochmal sagen, wie sich dieses Wort zusammensetzt. Es ist einmal das Wort, ich möchte es euch hier vorne zeigen, para, das heißt Seite an Seite oder neben. Und Kletos heißt einer, der gerufen wurde. Einer, der gerufen wurde. Und so bedeutet das ganze Wort, das Jesus hier benutzt, einer, der gerufen wurde, um an der Seite eines anderen zu stehen. Das ist das, was Christus über den Heiligen Geist aussagt. Einer, der gerufen wurde, einem anderen beizustehen, immer. Einer, der daher in jeder Notlage helfen kann. Der da ist, der präsent ist, wie Christus damals bei den Aposteln. Es ist das gleiche Wort, das in 1. Johannes 2, Vers 1 auch von der Lutherbibel mit Fürsprecher übersetzt wird. 1. Johannes 2, Vers 1, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Parakletos, einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Hier ist einer, der uns vertritt. Wo? Im Himmel. Christus. Aber Parakletos ist, wie gesagt, auch einer, der an die Seite des anderen gerufen wird, heute in dieser Zeit hier auf der Erde. Und hat die Bedeutung eines Helfers, der immer an der Stelle ist, nicht nur als Advokat, sondern eben bei uns, neben uns her. Einer, der mit seinem Rat, seiner Kraft und Hilfe jeder Art da ist, immer. Das ist das, was Jesus den Aposteln hier verheißt. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt war Jesus selbst ihr Paraklet, ihr Beistand, ihr Helfer, ihr Ratgeber, ihr Leiter, ihr Mutmacher, ihr Korrektiv, ihr Freund. Und er war jederzeit zu helfen bereit. Wir haben das gesehen im Johannesevangelium. Könnt ihr euch noch erinnern? Nehme ich da nochmal mit hinein. Immer wenn die Jünger in Schwierigkeiten gerieten, sich um Kopf und Kragen geredet haben, da haben sie sich einfach an Jesus gewandt. Er war ihr Ansprechpartner. Wir waren dabei in Johannes 6, als Jesus übers Wasser zu ihnen kam, als sie sich bei ganz schwerer See gefürchtet haben. Er stand an ihrer Seite und sagte was? Ich bin es, fürchtet euch nicht. Er war an ihrer Seite. Ein anderes Mal waren sie sich über das Beten im Unklaren und sagten zu Jesus, Herr, lehre uns beten. Und er lehrte sie beten. Er war an ihrer Seite. Immer wieder wandten sich die Jünger, wenn sie in eine Notlage kamen oder Fragen hatten oder Angst hatten, mutlos waren, nicht weiter wussten, einfach an Jesus. Und er stand ihnen zur Seite. Und hier sagt er ihnen, dass er gehen wird, zurück zum Vater. Und natürlich waren sie traurig und bekümmert. Woher nehmen wir in Zukunft Kraft, Orientierung? Wer ist dann an unserer Seite? Jesus. Und er tröstet sie hier. Er geht nicht einfach weg. Er sagt, ich gehe, aber ein anderer, ebenso göttlicher Natur wie ich, eine genauso liebevolle Person, die besorgt ist wie ich, ebenso fähig in jeder Notlage zu helfen, die wird kommen. Sie wird meinen Platz ausfüllen. Das ist das, was er ihnen hier sagt. Und dieser andere Paraklet ist bei uns jetzt an unserer Seite. Wohin wir auch gehen, jede Sekunde, jede Stunde, Tag und Tag, er ist uns immer zur Seite. Das ist der Trost für die Jünger. Immer. Das ist eigentlich eine herrliche und wunderbare Tatsache. Das ist nicht nur ein netter Gedanke, das ist eine Tatsache. Und wenn diese Tatsache so als Gedanke in dein Herz eindringt und dort bleibt, wirst du dein Leben lang keine Furcht mehr haben, wenn du in ihm was bleibst. Das hat Jesus gesagt, das ist die Voraussetzung. Bleibt in mir, ohne mich könnt ihr nicht tun. Denkt daran an Johannes 15. Er konkretisiert das hier, wie das aussieht. Wie können wir überhaupt Angst haben, wenn wir wirklich glauben, dass er uns zur Seite steht? Das ist die Ermutigung, die er ihnen gibt. Was hatte Jesus ihnen gerade vorher gesagt? Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Sie werden euch töten, mein Gott, damit einen Dienst zu erweisen. Und jetzt die Ermutigung. Sie können euch aus der Synagoge rauswerfen, sie können euch töten, aber ihr werdet nie alleine sein. Nichts passiert einfach nur so. Dieser Gedanke wird alle Furcht vertreiben. Wir müssen nur darin bleiben. Es tief verankern in unser Herz, was Jesus hier seinen Nachfolgern sagt. Halten wir das zuerst fest. Nicht wir müssen sehen, woher wir da Kraft, Hilfe, Perspektive, Mut, Zuversicht bekommen, sondern Jesus wird jemanden senden, der zu uns kommt. Das ist seine Antwort. Eine Person, die mit uns so unterwegs sein wird, wie Jesus damals mit seinen Jüngern.
So.
Und dann sehen wir nicht nur, wer diese Person des Heiligen Geistes ist, sondern auch, was er tun wird. Beachten wir seinen Dienst in Bezug auf die Welt, denn darüber spricht Jesus zuerst. Was wird der Heilige Geist tun? Er hat die Kraft, in dieser Welt zu wirken. Das ist das Erste, was Jesus hier sagt. Nächste Woche schauen wir das andere, was er in der Gemeinde tut. Dieser Heilige Geist ist eine Person, keine Kraft, aber diese Person hat Kraft und die Macht, wie Christus, Übernatürliches in dieser Welt zu bewirken. Und jetzt müssen wir ein bisschen gucken, was ist denn mit übernatürlich gemeint? Lass uns da reinschauen. Vers 8. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Was sind das für Predigtthemen? Was? Wo ist denn da der Gott der Liebe? Könnte man jetzt sagen. Wieso überführt er nicht die Welt davon, dass Gott die Welt liebt? Was für Predigtthemen, da hört doch keiner gerne zu, oder? Lass uns da diese Aussagen von Jesus mal etwas genauer anschauen. Zuerst, das ist ein allgemeiner Überblick in Vers 8. Er wird überführen, das wird der Heilige Geist tun. Das ist das Übernatürliche. Das ist das, was keiner von uns jemals schaffen wird, einen anderen zum Glauben zu bringen. Der Heilige Geist wird überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Ob wir es hören wollen oder nicht, das sind die Predigtthemen. Menschen müssen scheinbar überführt werden. Und zwar nicht nur in fromme Diskussion. Das Wort hier meint bloßstellen oder etwas nachweisen. Das wird der Heilige Geist tun. Und welcher Mensch, und das ist ja das Wunder, das übernatürlich was passiert, welcher Mensch mag denn das, überführt zu werden? Magst du das? Ja, noch unsere Ausreden. Wer mag denn das, etwas nachgewiesen zu bekommen? Ich nicht, fragt mal meine Frau. Das fühlt sich nicht gut an. Der natürliche Mensch wehrt sich. Die Schrift lehrt, dass ohne den Heiligen Geist die Menschen es niemals wollen werden, dass ihre Sünden aufgedeckt werden. Niemand will das. Johannes 3 hat das Jesus schon gesagt, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt, dasselbe Wort hier, bloßgestellt werden, aufgedeckt werden. Das Wort bedeutet also ans Licht bringen, entlarven, belichten, widerlegen, überzeugen. Und ohne das Wirken des Heiligen Geistes werden Menschen sich nie als Sünder sehen können. Nie. Nie. Und Jesus sagt hier, der Heilige Geist selbst wird das außergewöhnlich in der Welt bewirken. Schaut, wir müssen das wirklich verstehen von der Schrift her. Wir alle, auch wir, die jetzt in der Gemeinde sind, wir alle Menschen in dieser Welt können aufgrund unserer Natur und wegen unserer Sünden den Heiligen Geist nicht einfach so empfangen. Aber Jesus sagt hier, dass dieser Geist selbst einen göttlichen Dienst tun wird, ohne den es keine Umkehr geben wird. Das ist das, was er sagt. Ein Apostel, ein Evangelist, ein Prediger oder jeder Christ als Zeuge mag ein Werkzeug sein, aber die Kraft, den Sünder zu überführen und in seinem Herzen Glauben zu wecken, worin liegt die Kraft? In einer Gemeinde, in einem Prediger? Allein beim Heiligen Geist, der das tut. Das Wunder in dieser Welt schlechthin. Und das sind die Themen, die er dabei anspricht. Und ehrlich, das sind Themen, die wir heute ja fast meiden, wenn wir mit Menschen über den Glauben reden, oder? Ich weiß noch, die vier geistlichen Gesetze fingen damals an mit Gott liebt dich. Warum steht das nicht hier? Nicht, weil Gott nicht Menschen liebt. Aber um sie zu dieser Liebe Gottes zu führen, müssen wir über die anderen Themen reden, sonst bleibt die Liebe Gottes sehr oberflächlich. Sehr oberflächlich. Er wird die Menschen überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und es ist allein ein Wunder, wenn Menschen da zuhören. Dass du da zugehört hast, dass du das an dich rangelassen hast, ist nicht dein offenes Herz. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes in dir, dass du überhaupt bereit warst zuzuhören. Von daher ist es gut und ich denke auch für uns hilfreich, dass Jesus uns hier selbst diese drei Aspekte noch etwas genauer erklärt in den letzten zwei Versen. Lesen wir nochmal Verse 9 bis 11. Von Sünde wird er die Welt überführen. Warum? Weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater hingehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Lass uns das mal kurz durchbuchstabieren. Was sagt er hier? Er wird die Welt überführen von Sünde, weil sie nicht an Jesus glauben. Das ist das, was der Heilige Geist in dieser Welt tut. Und zwar im Blick auf eine bestimmte Sünde. Das ist Unglaube. Unglaube, aus der alle anderen Sünden herauskommen. Sie glauben dem Sohn nicht. Dieser Unglaube in Bezug auf den Messias verurteilt die Sünder. Ich möchte das kurz lesen. Johannes 3 haben wir das schon betrachtet. Was sagt Jesus da in Johannes 3? Vers 18. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Liebe Gemeinde, das ist unsere Geschichte damals, bevor Christus dieses Wunder durch den Heiligen Geist in uns getan hat. Wir wollten nicht. Wir wollten nicht. Er hat das getan. Er wird die Welt überführen von Sünde, weil sie nicht an den Messias glauben. Wir zählen ja da gerne Tatsünden auf, aber es ist diese Sünde, die wir zuerst erkennen müssen. Unglaube dem Sohn gegenüber. Das ist die Quelle aller anderen Sünden. Begonnen in 1. Mose 3, im Bier haben wir davon gehört, im Bibelinformationsabend. Vertrauen Gott nicht. Das ist die Sünde. Und der Heilige Geist zeigt uns unsere eigene Sündhaftigkeit auf. Natürlich rebelliert da der natürliche Mensch. Er will nicht, dass das aufgedeckt wird. Er will darüber nicht reden. Der Heilige Geist konfrontiert uns mit unserem wahren Selbst, mit unserer Natur, unserer Rebellion Christus gegenüber. Das ist das, was er tut. Und es gibt daher keinen Menschen, der Christ geworden ist oder von sich sagen kann, dass er Christ ist, der diesen Punkt übersprungen hat. Das gibt's nicht. Keine Berufung durch den Heiligen Geist ohne ein Bewusstsein für Schuld und Sünde. Das gibt's nicht. Das ist das, was er tut. Er überführt. Und Jesus sagt hier, der Paraklet wird der Welt die Augen auftun über Sünde. Und es ist ein Wunder, wenn ein Mensch sich dafür öffnet. Wir alle haben ein Leben voller Entschuldigung entwickelt. Wir haben Ausreden, wir haben Erklärungen geführt und glauben, hey, so schlecht bin ich doch gar nicht. Ich bin doch heute Morgen hier. Ich bete doch. Ich bin doch sozial engagiert. So falsch bin ich nicht. Und der Heilige Geist, das ist das geistliche Wunder, dass er erstmal eine Bereitschaft in Menschen weckt, darüber nachzudenken, bin ich das wirklich? Vor einem heiligen Gott, der gerecht ist? Wir haben uns selbst eigentlich nie richtig kennengelernt, es sei denn im Licht dieses Buches. Wir müssen das tun und wir müssen das predigen. Das ist das, was der Heilige Geist in dieser Welt tut. Wenn wir dann den Geist einmal zuhören und wenn er anfängt, uns die Wahrheit zu sagen, dann gehen uns die Augen auf und wir sehen uns so, wie wir wirklich sind und dann findet Heilung statt, dann findet Rettung statt, dann wird die Liebe Gottes auf einmal riesig. Du verstehst das alles nicht, dass du jetzt gemeint bist. Das ist das Wunder. Und um ganz ehrlich zu sein, selbst in manchen christlichen Kreisen umgehen wir diese Themen, die der Heilige Geist ansprechen will. Das, was ich hier sage, ist nicht populär. Noch egal. Ist das, was Jesus damals den Jüngern gesagt hat. Bis hin die Gemeinden ist das nicht populär. Aber ihr lest doch heute hier mit mir zusammen das Johannesevangelium. Was sagt Jesus? Um was geht es dem Heiligen Geist? Der Welt gute und soziale Gefühle zu installieren? Menschen hochzupushen in irgendwelchen Meetings? Sie zu animieren, sich mehr für Politik und Klima zu interessieren, jede Krankheit zu nehmen? Nein, er überführt die Welt von Sünde. Das steht hier auf jeden Fall deutlich. Und wenn das so ist, Frage, bedeutet das nicht, dass wenn wir Sünde nur oberflächlich abhandeln in unserem Bemühen, die Welt für Christus zu erreichen, dass wir uns damit gegen den Heiligen Geist stellen? Ist das eine Option? Sollten wir nicht hellhörig werden, wenn wir das lesen? Jesus sagt hier deutlich, der Heilige Geist wird die Welt überführen von Sünde. Leute, wie viele Botschaften und Bücher gibt es heute, die sich weniger Gedanken machen um das Schicksal von Menschen, als darum, dass Menschen mittels des Glaubens aus dem, ihrem diesseitigen Leben das Beste herausholen. Dafür ist der Heilige Geist gekommen. Geht in den christlichen Buchladen, ihr betretet eine Tretmine. Das ist nicht so einfach heute. Wir müssen am Text bleiben. Die Leute merken gar nicht, dass Sünde in ihren Botschaften, in ihren Büchern gar nicht mehr vorkommt, als das Problem gesehen wird. Jesus spricht es aber hier an. Könnte es sein, könnte es sein, dass aufgrund der Aussage von Jesus hier der Heilige Geist nichts mit so einem Dienst zu tun hat, weil ihm ganz andere Themen viel wichtiger sind, als das, was wir heute so in den Mittelpunkt stellen? Selbst wenn jemand sagen mag, dass er es nicht als seine Aufgabe ansieht, die Sünde des Menschen zu thematisieren, so bleibt hier festzustellen, dass das jedenfalls die Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Oder wie seht ihr den Text? Gebt mir mal kurz ein Feedback. Ist das das, was Jesus hier sagt, oder mache ich euch hier irgendwas vor? Es ist sogar die zentralste Aufgabe des Heiligen Geistes, in die Welt zu kommen und die Welt von Sünde zu überführen. Und wer das nicht zuerst erkennt, der wird auch von der Liebe Gottes nur eine ganz oberflächliche Meinung haben. Gott liebt. Es gibt niemanden, der größer liebt als unser Gott. Aber dazu müssen wir auch verstehen, wo seine Liebe beginnt. Dass er einen Sünder rettet, der eigentlich nie zu ihm kommen kann. So, das ist die Dimension. Also lasst uns nicht die Menschen täuschen, wenn wir ihren sündigen Zustand, wo wir alle drin waren, wir sind nicht besser, liebe Gemeinde. Das war unsere Geschichte auch. Aber wir dürfen deswegen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das haben die geistlichen Leiter in den Tagen Jeremias gemacht. So schön nett geredet. Jeremia 6, Vers 14. Und dann sagt Gott ihnen zu den Leitern Israels, und sie heilen die Wunde der Tochter meines Volkes leichthin, leichtfertig und sprechen, Frieden, Frieden. Ist doch kein Friede. Das Zweite. Was wird der Heilige Geist noch tun? Wovon wird er überführen? Er wird die Welt überführen von Gerechtigkeit, weil Jesus zum Vater geht. Ist das nicht interessant? Der Geist überführt von was? Gerechtigkeit, nicht von Ungerechtigkeit. Also der Heilige Geist betont nicht so sehr die, das tut man nicht Dinge, sondern er überführt von der Gerechtigkeit des Messias, die wir brauchen, um vor Gott zu bestehen. Davon überführt er. Die Gerechtigkeit, von der er in der Welt Zeugnis ablegt, ist die des Christus von seinem stellvertretenden Tod, der Nachfolger von Christus zu Gerechten macht. Davon überzeugt der Heilige Geist. Sünder können gerecht vor Gott werden. Jetzt nähern wir uns dem Thema Liebe. Er überführt von Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Römer 10 ist ein interessantes Kapitel. Paulus sagt das, erklärt es da. Diese Gerechtigkeit wollten die Juden damals nicht. Sie wollten ihre eigene Gerechtigkeit für die Beziehung mit Gott einsetzen. Und durch die Kreuzigung dann bei Jesus sagten sie eigentlich, dass Christus lügt, Christus ungerecht ist. Und das greift Petrus auf in seiner Predigt, in Apostelgeschichte. Ihr aber, und er meint ihr Juden, habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mann, der ein Mörder war, geschenkt würde. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Schaut, die Auferstehung und die Himmelfahrt beweisen, dass er Gottes gerechter Sohn war, dass er alles erfüllt hat, was vor Gott als Gerechtigkeit gilt. Und der Heilige Geist wird die Welt überführen, dass der Messias aufgrund seiner Gerechtigkeit ans Kreuz gehen konnte und deswegen zum Vater zurückgehen konnte. Der Heilige Geist wird das der Welt bezeugen. Das ist das große Thema. Das heißt, das Werk des Heiligen Geistes besteht auch darin, uns Gott und etwas von seiner Herrlichkeit zu zeigen, die in dieser Gerechtigkeit des Christus deutlich wird, die er denen schenkt, die ihm glauben. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, das er jetzt in dieser Zeit, in dieser Welt tut. Er setzt an, unsere Finsternis zu erhellen und unsere Unwissenheit aufzudecken im Blick auf die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und die Christus hat und die wir alle brauchen. Also wenn der Heilige Geist wirkt, dann schießt es Menschen plötzlich durch den Kopf, boah, ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, dass Gott heilig und gerecht ist. Ich habe viel über Gott diskutiert. Ich habe meine Meinung über ihn geäußert. Aber ich habe nie wirklich über ihn nachgedacht oder darüber, was er ist. Ist Gott wirklich der Schöpfer? Ist Gott tatsächlich Licht und es ist keine Finsternis in ihm? Ist Gott wirklich heilig? Ist er wirklich gerecht? Ist er wirklich gut? Diese Gedanken kommen, wenn der Heilige Geist Menschen überführt. Dann fangen sie an, darüber nachzudenken, ernsthaft nachzudenken. Darf ich es nochmal so sagen? Das ist ein Wunder. Das ist das Übernatürliche, was wir nicht machen können, das können wir nicht produzieren. Jesus sagt, der Heilige Geist wird das tun. Und wenn der Heilige Geist überführt, dann beginnen wir über Gott wirklich nachzudenken und dabei zu entdecken, dass Gott wichtiger ist als das gesamte Universum. Und ihm zu begegnen, das Höchste ist, was wir in diesem Leben hier erreichen können. Und das Dritte und Letzte, was er hier sagt, er wird überführen von Gericht. Weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Jesus spricht ja von dem Gericht. Über wen? Satan. Den Auslöser für das ganze Chaos, dem wir so bereitwillig gefolgt sind. Bald wird Jesus ans Kreuz gehen und er wird sterben. Und sein Ton wird aussehen, als wenn Satan hier seinen größten Sieg erreicht hat. Aber was in einigen schon passieren wird, leitet eigentlich seinen Untergang ein. Der Hebräerbriefschreiber formuliert das so. Er schreibt so, und er meint damit die Menschwerdung von Christus, durch seine Menschwerdung des Christus konnte er, Christus, durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Das ist übernatürlich. Das ist übernatürlich. Ein Werk des Heiligen Geistes, der das in den Herzen der Menschen bewegt, dass sie das verstehen und darüber fasziniert sind und Herrlichkeit Gottes sehen. Satan wird von Paulus auch Gott dieser Welt genannt. Und was zurzeit läuft, was in der Welt seht, dieses ganze Chaos, ist sein System. Ist sein System. Unser großer Segen ist, dass Gott dennoch die Welt geliebt hat und nicht aufgibt. Und mitten in dieses System hineinwirkt und seinen Sieg schon vorbereitet hat am Kreuz. Meinen wir jetzt wirklich, ich frage euch nochmal, liebe KFB und Freunde, die ihr hier seid, meinen wir mit menschlichen Redevarianten, mit tollen Gemeindeprogrammen, Menschen aus dem System dieser Welt, das Satan gehört, retten zu können? Meinen wir das wirklich? Das ist lächerlich. Nein, der Geist Gottes führt einen Sünder zu einem wahren Urteil. Er lässt Menschen erkennen, dass Satan nicht das letzte Wort und Urteil sprechen kann. Er hat nicht das letzte Wort. Gott wird eines Tages die Welt richten. Er hat das letzte Wort und er wird ein gerechtes Urteil sprechen. Und davon wird der Heilige Geist die Welt überzeugen. Satan ist der Fürst dieser Welt und obwohl immer noch sehr aktiv, ist er besiegt. Er ist gerichtet durch das, was am Kreuz passiert ist. Gott, es ist auch Trost. Er hat nicht das letzte Wort. Und der Heilige Geist wird das in der Welt immer wieder auch bekennen bei denen, die Gott retten wird. Das werden sie erkennen. Und der Heilige Geist wird der Welt zeigen, dass auch sie verurteilt ist, weil sie auf der Seite des Verlierers steht. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Schaut, was Satan geschah. Am Kreuz, die Verurteilung wird auch den Menschen zustoßen am kommenden Tag, die verloren gehen. Aber noch wirkt der Heilige Geist in dieser Zeit und tut sein übernatürliches Werk. Das heißt, das Überführen des Geistes beinhaltet damit eine Warnung bezüglich der Folgen für ein Bleiben in der Sünde, obwohl sie aufgedeckt worden ist. Was für eine Tatsache offenbart also der Heilige Geist in dieser Welt. Eine, die wir gerne verdrängen und heutzutage auch ausblenden. Und wir müssen wieder zurückkommen zu dem, was Jesus hier lehrt, was das Werk des Heiligen Geistes wirklich ist. Nämlich, dass wir sterben müssen und nach dem Tod das Gericht kommt. Hebräer 9, 27. Wir müssen alle einmal sterben und danach ist das Gericht. Indem wir vor Gott dann stehen und Rechenschaft ablegen für unser Leben und für unsere Taten, die wir in diesem Leben vollbracht haben. Und dann geht es um die Frage, auf welcher Seite wir stehen. Des Siegers oder des Verlierers? Das ist die Frage. Ich möchte das hier abschließen, ein kleines Fazit machen. Schaut, Jesus redet hier in seiner Abschiedsrede vom Wirken des Heiligen Geistes und über den Auftrag, den er hat, wenn Jesus dann beim Vater sein wird. Der Heilige Geist, wenn er dann gekommen ist, wird dir die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das sind also die Themen, die in dieser neuen Zeit, wenn Jesus nicht mehr bei den Jüngern sein wird, bedeutsam sind für diese Welt und die der Heilige Geist setzen wird als Themen. Und wir sollten uns besser ihm anschließen, auch als Gemeinde, wenn wir in diese Welt hinausgehen und mit ihnen, mit Menschen über den Glauben reden wollen. Wenn wir also wollen, dass Menschen zu Christus finden und zur Gemeinde der Erlösten hinzugefügt werden, dann müssen wir diese drei fundamentalen Wahrheiten in unsere Verkündigung, unser Zeugnis mit einfließen lassen. Ich sag mal, ich will das nicht runterreden, aber wenn ich meinen Arbeitskollegen bei DHL sage, Gott liebt dich, das interessiert die gar nicht. Ja, schön. Bonus. Die Konfrontation ist doch eine ganz andere und zur Not ist doch eine ganz andere, als wir einen Liebesentzug von irgendeinem Gott haben, den kein Mensch kennt. Schaut, wir müssen wieder auch von Sünde sprechen, von dieser Kraft, die den Menschen ohne Wiedergeburt versklavt. Und wir müssen sprechen von Gottes Gerechtigkeit und von seinem Gericht. Wir müssen da besser werden, liebe Gemeinde, ohne lieblos zu sein, so wie Jesus gemacht hat. Gnade und Wahrheit, das war bei ihm eins. Nicht 50-50, sondern 100% Gnade, 100% Wahrheit. Kriegen wir das hin? Es gibt nichts Schlimmeres, als den Menschen zu sagen, dass sie gerettet sind, obwohl sie es nicht sind. Bekehrung und Wiedergeburt ist das Geschenk des Glaubens und all das ist das Werk des Heiligen Geistes. Aber das kann nur geschehen, wo zuallererst die Notwendigkeit auch gesehen wird beim Menschen. Dass hier was nicht stimmt. Nur wer vom Fluch der Sünde weiß, kann das Verlangen spüren, von Gott in Besitz genommen zu werden. Nur wer von seiner natürlichen Ungerechtigkeit weiß, wünscht sich, die Gerechtigkeit Gottes zu bekommen, wird fragen, ja wie? Und nur wer von dem letzten Gericht weiß, kann sich nach einem göttlichen Freispruch sehnen. Und wer das verstanden hat, der hat die Liebe Gottes verstanden. Weil ich hoffe, wir spüren ein wenig heraus, wie sinnlos es ist, darüber Menschen allein aufgrund unserer Methoden und Programme oder Stile in Gemeinden da innerlich auch nur ansatzweise irgendetwas zu verändern oder überführen zu können. Nichts. Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von oben her geboren wird, anders sieht er das Reich Gottes nicht. Wir können hier uns abstrampeln, wie wir wollen. Es ist ein übernatürliches Werk des Heiligen Geistes, durch das Menschen zum Glauben kommen. Von oben her, das ist die Hoffnung. Jesus zeigt doch damit, was er hier sagt, dass diese Kraft niemals in den Aposteln selbst liegen kann. Sie liegt nicht mal in mir, sie liegt nicht in dir, in der Gemeinde selbst, sondern in der Person dieser Gottheit des Heiligen Geistes. Ihr könnt ja nicht hier in mein Skript reingucken. Ich will euch aber jetzt verraten, was ich ganz oben, bevor ich an eine Predigt gehe, stehen habe. Das ist ein Zitat von Spurgeon. Und das bringt es so auf den Punkt. Und ich muss mich da immer wieder dran erinnern. Und du musst das auch. Wir können strampeln und machen, wie wir wollen. Ich kann euch hier alles Mögliche erzählen. Das Eigentliche passiert, wenn der Heilige Geist in deinem Leben einen Akzent setzt. Ich sage dir, was Spurgeon gesagt hat, was in meinem Predigtskript ganz oben steht. Spurgeon sagt, wenn der Heilige Geist nicht das Wort segnet, sind wir Prediger des Evangeliums die elendesten aller Menschen, weil wir uns an eine unmögliche Aufgabe gewagt haben. Wir sind in einem Gebiet eingedrungen, in dem nichts je helfen wird, was nicht übernatürlich ist. Wenn der Heilige Geist nicht das Herz unserer Hörer erneuert, können auch wir es nicht tun. Wenn der Heilige Geist ihnen kein neues Leben schenkt, können auch wir es nicht tun. Wenn er nicht die Wahrheit in ihre Seelen sendet, dann könnten wir ebenso gut einer Leiche ins Ohr reden. Das ist die Wirklichkeit, von der ich ausgehe. Jeden Sonntag. In jedem Gespräch, das ich mit irgendeinem führe, der Gott nicht kennt. Es sei denn, der Heilige Geist tut etwas. Und das hat Jesus gesagt, das wird er tun. Das wird er tun. Allein der Heilige Geist beruft Menschen und er beruft auf diese eine Art und Weise. Wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Schaut, selbst wenn wir unser Bestes geben, und wirklich das tun wir, wir wollen nicht nachlässig werden, aber es bringt nicht diese Überführung. Das ist geistliches Wunder, wenn jemand zum Glauben kommt. Es ist der Heilige Geist, der Menschen an diesen Punkt bringt und er überführt. Und auf diese Weise beruft der Menschen aus der Finsternis in Gottes Licht. Er tut das. Er offenbart die geistliche Wirklichkeit, die wir uns auch von uns aus gar nicht sehen können. Er tut das. Er zeigt uns unsere Hilflosigkeit, unsere Hoffnungslosigkeit. Und so werden Menschen überhaupt überführt. Und was werden sie dann rufen, wenn sie das erkennen? Was werden sie sagen? Bitte? Ja, vielleicht auch das. Sie werden sagen, was soll ich tun? Wie kann ich gerettet werden? Das werden sie fragen. Und dann kommt Petrus in der Apostelgeschichte und gibt ihnen eine Antwort. Denn genau diese Frage haben sie in Apostelgeschichte 2 gestellt. Ihr Männer, was sollen wir tun? Und dann sagt Petrus, tut Buße und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eures Sündes und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Auf einmal sind wir alle mit im Boot. Aber es ist ein geistliches Wunder. Es ist übernatürlich. Ich möchte euch nochmal zum Schluss auf den Zusammenhang schauen, in dem Jesus das sagt. Es war bedeutsam für die Apostel. Gerade eben hat Jesus ihnen gesagt, das steht zukünftig auf eurem Programm. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt die Stunde, dass jeder euch tötet. Mein wird Gott einen Dienst erweisen. Und sie fragen Jesus, woher nehmen wir die Kraft, den Willen, die Risikobereitschaft, den Mut? Und Jesus antwortet, es wird jemand kommen, der euch das alles gibt, wenn ihr in diesen Situationen seid. Legst du für dich die Hand ins Feuer, dass du in so einer Situation durchhältst? Ich nicht. Aber es ist mir versprochen, dass einer an meiner Seite sein wird in dem Moment, der mir alles gibt, was ich brauche. Also fange nicht an, mich in Szenarien zu denken, sag, oh, schaffe ich nie. Er hat mir versprochen, jemanden an die Seite zu stellen, der mir hilft, durchzuhalten. Das ist das, was Jesus sagt in Lukas 12. Wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und Gewalten führen, so seid nicht besorgt, wie und womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Ist das nicht tröstlich? Er wird euch in diese Welt senden und er wird so hineinwirken, wie wir es heute gehört haben, aber er wird an eurer Seite sein. Er wird euch leiten. Und seit Apostelgeschichte 2 ist das Wirklichkeit geworden. Ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Es ist bis nach Bruchsal gekommen, diese Botschaft. Es wird so sein und es war so. Er hat die Apostel nicht als Waisen zurückgelassen und auch uns lässt er nie zurück. Mal dir keine Szenarien aus. Er hat dir versprochen, einer, der an deiner Seite ist, wird immer da sein und zur rechten Zeit dir Kraft geben und die Worte geben, für das, was du brauchst. Und weil das so ist und weil es für die Apostel wichtig war zu wissen, da wird Jesus nun, das sehen wir jetzt kommenden Sonntag, beschreiben, wie das Wirken des Geistes innerhalb der Gemeinde aussehen wird und was der Heilige Geist dort tun wird. Seine Aufgabe in der Welt ist was, das haben wir heute verstanden, überführen. Und seine Aufgabe bei den Jüngern und in der Gemeinde wird was sein? Leiten in alle Wahrheit. Ich hoffe, das hat er heute Morgen auch getan. Leiten in alle Wahrheit. Jesus, wir brauchen so dringend dich und dein Wort. Wir haben uns an so vielen Stellen vergaloppiert, indem wir aufgrund von Erfahrungen meinen, was dem Heiligen Geist wichtig ist und was da alles kommen müsste. Und wir sehen in deinem Wort, dass du so ganz andere Akzente legst, die eigentlich auch viel wertvoller sind für uns. Hilf uns, dass wir uns nicht mit Nebenschauplätzen beschäftigen, sondern wieder zur Hauptsache zurückkommen. Das, was du durch deinen Geist vorhast zu tun. Und dass wir uns daran orientieren. Danke für deine Rede an die Apostel, von der wir heute profitieren.